Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir haben ein wunderbares Wort für diesen Sonntag aus der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. Ein Beispiel für praktische Nachfolge und Nächstenliebe im Gemeindeaufbau. In Apostelgeschichte 6 steht geschrieben: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch stehen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Herr, wir bitten dich, segne du uns das Reden und das Hören deines Wortes, dass es seine Frucht in unserem Leben bringt. Amen. Liebe Geschwister, was ist das für ein schönes Beispiel, das wir da eben gehört haben aus der ersten Gemeinde in Jerusalem. So macht Kirche Spaß, oder? Das ist Gemeinde, wie man sie sich wünscht. Schon die Einleitung ist die reine Freude. Da lesen wir, die Zahl der Jünger nahm zu. Es lief gut. Es lief richtig gut. Es waren gesegnete, es waren glückliche Tage in Jerusalem damals, beflügelt durch den Heiligen Geist, der kräftig wehte. Und am Ende dieses kleinen Berichtes lief es noch viel besser. Lukas schreibt: Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es fanden sogar Menschen zum Glauben an Jesus, von denen man es nie gedacht hätte. Lukas berichtet, es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Von diesem gelingenden Gemeindeleben lässt sich vieles abgucken, ihr Lieben. Wir lernen zum Beispiel, erstens, es ist immer gut, die Gemeinde am konkreten Ort zu sehen. Kirche ist keine unbekannte, unübersichtliche Masse, sondern sie ist zuerst immer ganz bestimmte Menschen an einem ganz bestimmten Ort. So wie die frohe Botschaft von Jesus Christus sie in einer bestimmten Zeit und Region, in einem Dorf, in einer Stadt erreicht und sammelt. Es ist immer gut, zunächst einmal die Gemeinde am konkreten Ort zu sehen. Und was Gott dort schenkt und was sie braucht. Wenn wir das tun, dann ist Gemeinde dabei nie sich selbst genug, dass sie nun für sich auf dem Stern der Seligen lebt. Auch damals schon gab es Verbindung zu anderen Gemeinden, Austausch und Zusammenhalt in der Gesamtkirche mit anderen Geschwistern. Von Jerusalem etwa nach Antiochia. Sie wählen sogar den Nikolaus von dort für einen Dienst in ihrer Gemeinde. Oder nach Korinth oder nach Rom. Es gab Verbindungen. Aber im Kern geht der Blick immer zuerst auf die Lebensgemeinschaft im Glauben an einem bestimmten Platz. Damals, hier in Apostelgeschichte 6, war es Jerusalem. Heute ist es für uns Kiel oder Schleswig oder Flensburg, unsere Gegend hier im Norden Schleswig-Holsteins. Es ist immer gut, zunächst einmal nach der Gemeinde am konkreten Ort zu fragen. Ganz so, wie wir es gegenwärtig auch in dieser Pandemie gerade immer tun und lernen, sogar in unserer Kirche, dass man vor Ort Regelungen treffen muss, die gut sind für die Menschen, die dort miteinander glauben. Wir lernen weiter. Zweitens, es geht im Gemeindeleben stets entschieden darum, das Wirken Gottes zu fördern. Gott ist da, sonst gäbe es gar keine Gemeinde. Er hat das Entscheidende für unser ewiges Leben mit ihm in Jesus, seinem Sohn, längst vollbracht. Und jetzt weht sein Geist kräftig. Und überall, wo sein Geist am Wirken ist, da sollen wir uns ihm nicht Arme untergehakt als eine feste Mauer gegenüberstellen und ihn abwehren, sondern wir sollen uns von ihm treiben lassen. In die von Gott gewiesene Richtung. Voran, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Es geht in der Gemeinde, im Leben der Gemeinde darum, das Wirken Gottes zu fördern. Im Positiven, wo wir miteinander aus der Wahrheit Gottes leben, gemeinsam aus dieser nie versiegenden Quelle schöpfen, so wie jetzt gerade miteinander, sonntags hier im Gottesdienst, aber auch in Gemeindekreisen und auch in unserem Alltag daheim. Das Wirken Gottes fördern im Positiven, über der offenen Bibel mit den gefalteten Händen. Aber auch das Wirken Gottes fördern, ich möchte es mal so sagen, im Negativen. Das ist die besondere Lektion dieses Berichtes. Wir lernen hier drittens nämlich auch, es gilt im Gemeindeleben vor Ort, das Wirken Gottes auch dadurch zu fördern, dass wir Missstände und Wachstumshemmer erkennen und ihnen mit Gottes Hilfe entgegentreten. Die Folgen, die Lukas für Jerusalem damals beschreibt, die Folgen im Blick auf die misslingende Versorgung der hebräisch sprechenden Witwen in der Gemeinde. Diese Folgen gibt es heute immer noch oft in Gemeinde und Kirche. Martin Luther übersetzt das schön mit: Es erhob sich ein Murren. Kommt euch das bekannt vor? In anderen Übersetzungen steht: Es kam zu Spannungen. Es gab Streit und Unzufriedenheit. Beschwerden wurden laut. Diese Folgen, die immer wieder aufbrechen, sind das Ergebnis einer alles erstickenden Dornenart, so möchte ich es mal nennen, eines ekligen Gestrüpps, das in der Gemeinde gerne wuchert. Und dieses stachelige, pieksige, wehtuende Unkraut zeigt sich immer dann, wenn, wie in Jerusalem gilt, Menschen werden übersehen. Menschen, die wenig bis keine Lobby haben. Menschen, die nicht laut auf sich aufmerksam machen. Wie diese Witwen damals. Diese Menschen sind da. Aber man blickt über sie hinweg und niemand fragt nach ihnen. Keiner nimmt sie richtig für voll. Menschen, die zur Gemeinde gehören. Die Glieder am Leib Christi sind, so wie du und ich, Gottes geliebte Kinder. Sie werden übersehen, sie werden nicht wahrgenommen und am Ende von den anderen übergangen. Und dann beginnt das Murren und der Streit und die Spannung bis heute. Lässt man dieses Gestrüpp wuchern, lässt man das laufen, dann trägt dieses Gewächs des Übersehens eine zerstörerische Energie in sich. Wo man diese Unart ignoriert oder gar toleriert, da gärt das immer weiter vor sich hin und legt sich am Ende wie eine erdrückende Schlammlawine über alles in der Gemeinde. Und dann nimmt die Gemeinde Schaden. Und dann ist das Werk Gottes in ernster Gefahr. Aber das Werk Gottes soll nicht eingedämmt werden. Und die Gemeinde soll nicht leiden. Und es ist die Aufgabe der Gemeindeleitung und der Gemeindeglieder, gemeinsam das zu verhindern mit Gottes Hilfe. Und so stellen sich, nehmen wir das alles ernst, was wir da hören aus Apostelgeschichte 6, spannende Fragen, auch für uns heute. Die erste ist, wer sind denn unsere Witwen heute, 2020? Und bitte nicht, wer sind die Witwen im Allgemeinen in der Kirche? Darüber lässt sich immer trefflich streiten und da können wir lange drüber reden, weil das betrifft uns ja nicht. Wer sind die Witwen bei uns, in unseren Gemeinden? Wen übersehen wir womöglich, sodass da Dinge an zu gären fangen? Könnte ja vieles sein. Sind es die anderen Gemeinden in unserer Nachbarschaft, die keinen Pastor mehr haben, die in ihrer Versorgung hinten runterfallen und deswegen fängt es an, Spannung zu geben? Sind es die Kinder, die wir nicht erreichen, weil die Eltern sich scheuen zu kommen, weil wenig Verbindlichkeit da ist? Sind es die Alleinstehenden, die vereinsamen, weil niemand nach ihnen fragt? Sind es die Alleinerziehenden, die keine wirkliche Hilfe erfahren aus der Gemeinde und sagen, da fühle ich mich nicht wahrgenommen? Sind es die in der einen oder anderen Lebenskrise Gescheiterten, die sich nicht mehr in unsere Mitte trauen, weil uns das gar nicht kümmert, wie es ihnen geht? Sind es die Kranken, für die kaum jemand noch eine Zeit hat oder ein Ohr aufbringt? Oder sind es die unbekannten Gemeindeglieder, ja, die gibt's, die stehen auf Gemeindelisten? Und wenn du 10 Leute zusammenrufst und sagst, wer ist denn das? Dann sagen 9,5, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, das ist, habe ich noch nie gehört. Ich gebe euch keine Antwort darauf. Ich stelle die Frage nur, wer sind unsere Witwen heute? Sollte uns dieser Text nicht anregen, darüber miteinander nachzudenken? Wir fragen uns das im Vorstand immer wieder, aber auch miteinander in der Gemeinde zu schauen, wo gärt da was vor sich hin? Wenn wir das machen und wenn wir Antworten finden und sagen, ah, das sind bei uns die oder diese Gruppe, dann geht es munter weiter. Denn dann stellt sich die Frage, wer kümmert sich jetzt um diese Menschen und um diese Gruppe? Wie kriegen wir das gelöst? Ja, wer soll es denn tun? Die Kirchenleitung oder der Bezirk? Das sind erstmal tolle Antworten, die geben wir gerne. Wir sagen, die müssen mal viel mehr, also die entscheidenden Dinge, jetzt aber mal. Okay, machen die nicht so. Wer dann? Am besten wohl erstmal der Pastor. Irgendjemand hatte schon geflüstert. Ja, das ist bis heute eine der beliebtesten Lösungen. Es hat ja auch vieles für sich. Der Pastor hat das schließlich gelernt. Und seien wir ehrlich, der Pastor wird ja auch von uns dafür bezahlt. Ja, und je länger wir darüber nachdenken, umso mehr meinen wir, der Pastor ist unsere Allzweckwaffe. Und wenn wir ihn nicht alleine lassen wollen, dann sagen wir, zusammen mit dem Kirchenvorstand. Die müssen auch, die haben wir ja dafür gewählt. Und auch eine gute Idee, die man dann noch haben kann, wo der Pastor es alleine nicht schafft, dieses Problem zu bewältigen, da muss er sich vielleicht nur mit anderen Pastoren zusammentun. Und dann mit vereinten Kräften wird das schon irgendwie klappen. Ja, wir schmunzeln manchmal auch. Vielleicht sind diese Lösungssätze, die wir ja tatsächlich immer wieder ernsthaft vorbringen und diskutieren, vielleicht sind die am Ende so attraktiv, weil dann immer nur wenige verantwortlich sind, auf die es in allem ankommt. Und wenn die es nicht raffen und nicht hinkriegen, dann haben wir halt Pech gehabt. Können wir auch nichts dran ändern an dem Problem. Das Schöne ist jetzt, ihr Lieben, der Jerusalem-Weg, den die Gemeinde damals geht, ist ein ganz anderer. Aber wie geht der Jerusalemweg? Der Jerusalemweg für Probleme und Missstände und Wachstumshämmer in der Gemeinde Gottes hält als erstes, das finde ich wunderbar, mal ganz klar die Kernaufgaben sozusagen der Pastoren fest. Das wird da ganz breit geäußert, nämlich Gebet und Dienst des Wortes. Fällt hier zweimal. Gebet und Dienst des Wortes. Und der Jerusalemweg versucht im ersten Schritt zunächst einmal zu erreichen, dass diese Aufgabe von den Pastoren mit Kraft und ohne Abstriche geschieht. Wie sagen das die Apostel? Wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Ganz. G-A-N-Z. Vollkommen. Komplett. Gebet und Dienst des Wortes. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Apostel damals oder die Pastoren heute 5 oder 8 oder 10 Gottesdienste am Wochenende halten und dann haben sie ja mit den Leuten ganz, ganz viel gebetet und ganz, ganz viel Wort Gottes und dann können sie sich die ganze Woche wieder ausruhen und nichts machen. Das heißt ja sehr vielfältig. Beten für die Gemeinde, beten mit Menschen aus der Gemeinde, beten mit Menschen außerhalb der Gemeinde für das Werk Gottes und Dienst am Wort in all seiner Vielfalt, es zu den Menschen zu tragen. Ganz. Wie viel knapsen wir da heute schon ab? Dass wir sagen, ja, die Pastoren sollen das mal zum überwiegenden Teil machen, aber da gibt es ja noch so viel Freiraum. Da können sie ja auch noch alle möglichen anderen Dinge für uns erledigen. Wie sehr, wenn wir was abknapsen, laufen wir aber hier Gefahr, Raubbau am Reich Gottes zu betreiben? Sollten wir da nicht entschieden gegensteuern? Ich finde, wir versuchen das schon ganz schön mit unserem PEAT-Projekt, was wir initiiert haben. Das sagt ja im Grunde, Pastor, sieh mal zu, dass du deine Zeit, die du auch woanders verbringst, zielgerichtet einsetzt. Für Gebet und Dienst des Wortes. Also, dass du Jesus zu den Menschen bringst. Wir machen das schon, wir versuchen das schon, aber es geht bestimmt immer noch besser. Jerusalemweg, Schritt 1 heißt dafür sorgen, dass die Pastoren ihre Kernaufgaben tun, dass sie ihnen nachkommen können, gute Bedingungen dafür schaffen. Und dies geschieht auch durch Schritt 2. Und Schritt 2 lautet, auch wenn er unbequem ist, Ausschau halten nach geeigneten Mitarbeitern. Nicht so insgesamt, damit wir die Leute beschäftigt halten, sondern Ausschau halten nach geeigneten Mitarbeitern für die wirklich dringend und drückenden Dinge. Wo wir merken, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gerät unser ganzer Kasten hier in Schieflage. Dann reiben wir uns aneinander auf. Mitarbeiter suchen für die wirklich dringend drückenden Dinge, die das Wirken Gottes hemmen und gefährden. Fragen, wer kann sich bei unseren Witwen, was wir erkannt haben, unter dem Segen Gottes darum mühen? Wer kann sich da ans Werk machen? Wer ist genau dafür begabt und nicht für alles Mögliche? Wer kann diese Leute ansprechen? Wer hat einen Draht zu ihnen oder wer kann ihn entwickeln? Wer fühlt sich ihnen verbunden? Wem liegen sie vielleicht wirklich auf dem Herzen, weil Gottes Geist es in ihren Herzen angerührt hat? Und die Gemeinde damals macht das so. Nun war sie vielleicht ein bisschen größer und die Leute waren schneller gefunden. Aber das Interessante ist ja, sie sieht sich um in ihrer Mitte und sie sucht nicht nur nach 2 Schultern. Das ist doch gut, oder? Nicht nur nach 2, sie suchen nach 14 Schultern. 14 Schultern. Also wenn wir schon 6 hätten für eine Aufgabe, das wäre ja schon toll. Weil da lässt sich miteinander arbeiten, wenn es so viele sind. Da gibt es auch für jeden und jede ausreichend Möglichkeit, mal zu verschnaufen, mal auszuruhen, neue Kraft zu sammeln, wenn man nicht mehr kann, weil die anderen das dann tun. Die Gemeinde sucht fröhlich nach Menschen aus ihrer Mitte, die sie für den jeweils nötigen Dienst braucht. Und dabei geht es nur nach Begabung. Ist das nicht auch schön? Es geht überhaupt nicht nach Ansehen. Es geht nicht nach Einfluss. Es geht nicht nach Alter oder nach anderen Kriterien zu sagen, du bist jetzt schon 15 Jahre hier. Wir übertragen dir jetzt mal diese Aufgabe. Es wird nur geguckt, wen können wir dafür gebrauchen. Und die, die bereit sind zum Dienst, und es finden sich welche, und da, wo Jesus unser Herz erreicht, werden sich immer Menschen finden. Weil wie sagte dem Pharisäer, der zu ihm kommt, oder dem Menschen in dem Evangelium, was wir gehört haben, geh hin und tu desgleichen. Du bist so geliebt von Gott, ich habe so viel für dich getan. Das kann dich nur bewegen, in Liebe zu Gott und zu mir deinen Weg zu gehen. Also die, die gefunden werden in Schritt 2, werden Jerusalem-Weg Schritt 3 von der Gemeindeleitung dann freigesetzt und befähigt für ihre Aufgabe unter Gebet, dass sie nicht alleine gehen, und unter Segen, dass Gott mit ihnen zieht. Wenn ich mir das angucke, kann ich nur sagen, so lässt sich arbeiten. Das ist schön. So macht Kirche Freude bei allen Problemen und Fragen, die man hat. So geht's mit Gottes Hilfe, vielleicht nicht immer im Ganzen, aber eben da, wo wir gerade gefordert und hingestellt sind, vor Ort, in einer Region voran. So wird das Werk Gottes gefördert, im Positiven wie im Negativen. So stellt man sich gemeinsam Missständen und Wachstumshemmern entgegen. Und am Ende, so ist es jedenfalls in Jerusalem, läuft es richtig gut. Könnte es nicht sein, ihr Lieben, ich frage es mich je länger, je mehr, könnte es nicht sein, dass diese Pandemie, die wir gerade erleben und die manchmal ein bisschen wehtut und irgendwie, oh, ist alles nicht so, wie wir das kennen, dass das eine Gelegenheit ist, die Gott bewusst nutzt, um seine Gemeinde und Kirche neu aufzuwecken und um sie neu auszurichten. Sollten wir die gegenwärtigen Umstände nicht vielleicht gerade als Chance statt als Krise verstehen? Als Chance, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen und sie auf einem guten Weg, so wie die Geschwister in Jerusalem, anzugehen. Wenn wir das tatsächlich miteinander tun, dann wird alles Murren und Stöhnen, das wir auch in diesen Tagen vernehmen, dann wird alles Murren und Stöhnen uns jedenfalls nicht dazu verleiten, uns einfach in vermeintlich gute alte Zeiten zurückzuwünschen. Hoffentlich hört das bald irgendwie von selbst auf, dieses Murren und Meckern und... Nein, sondern das wird für uns zu einem Weckruf werden. Wir werden das als einen Seismographen nehmen, da wo es murrt, um unsere von Gott gegebenen Möglichkeiten beherzt zu nutzen, dass wir darauf achten und sagen, okay, da knirscht es. Pastor, bleib bei deinen Lasten. Tu das lebenswichtige Werk des Gebetes und des Dienstes im Wort in unserer Mitte. Tu es fleißig, tu es ernsthaft und tu es gewissenhaft. Lass uns schauen, wen übersehen wir? Woher kommt das Murren? Lass uns fragen, wer braucht welche Hilfe mit Wort, Herz und Hand? Dringend, weil es nötig tut. Und dass wir dann überlegen, wie und durch wen kann diese Hilfe geschehen? Wer lässt sich senden? Aus unserer Mitte oder darüber hinaus? Und dass wir dann mit Christus fröhlich Schritte tun auf dem gesegneten Jerusalem. Weg. Die schönen Aussichten, die Apostelgeschichte 6 in diesem Bericht uns am Anfang und am Ende vor Augen stellt, sie wollen uns ermutigen, sie wollen uns stärken, uns in genau diese Richtung mit unserem Gott immer wieder aufzumachen. Amen.